Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Sicherheit ein guter Podcast. Klingt geil, oder? Klingt ein bisschen wie eine Werbung für irgendeinen Weinbrand oder so. Aber es ist tatsächlich der Ab 21 Podcast, liebe Leute, den ihr hier hört. Wir kümmern uns heute um eure Sicherheit. Die liegt uns nämlich wirklich am Herzen. Viele denken ja, die Welt sei wahnsinnig unsicher. Dagegen sprechen wahnsinnig viele Zahlen. Zum Beispiel die, dass es so lange in Europa schon Frieden gibt, wie fast noch nie in der Geschichte dieses Kontinents. Das wollen wir jetzt aber mal hinten anstehen lassen, sondern wir kümmern uns erstmal um die Liebe. Die Psychotherapeutin Stefanie Stahl wird uns zum Beispiel erklären, warum für manche Menschen der sogenannte Hafen der Ehe ein schöner, sicherer Ort ist, aber für andere eher so abschreckende Wirkung hat. Martin Lücke wird uns dann sagen, ob Schlager möglicherweise für manche möglicherweise so ein sicherer Rückzugsort sein könnte und wenn ja, warum. Und die Karriereberaterin Pia Engelhardt von der Uni Köln, die weiß genau, wie man Studierenden, die auf dem Weg sind zum ersten Job, das Gefühl vermittelt, dass alles gut wird, dass alles sich in Sicherheit auflösen wird. Und zum Schluss noch ein kleiner Serviceteil, denn wir sind um eure Sicherheit ja sehr bemüht. Welche Versicherung braucht man und welche könnte einfach direkt kündigen nach diesem Podcast? Ich bin Dominik Schottner und ich bin mit Sicherheit die nächsten Minuten für euch am Mikro. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Kumpel von mir ist seit Jahren in einer Beziehung, also in einer neuen Beziehung alle paar Jahre. Und jedes Mal leitet er die mit den Worten ein, das ist jetzt meine große Liebe. Ist dieser Kumpel von mir beziehungsunfähig, weil er ja die Beziehungen immer nach einer Weile wieder beendet? Oder ist er eben doch beziehungsfähig und zwar besonders, weil er ja ständig Beziehungen hat? Das wollen wir uns erklären lassen von Stefanie Stahl, Psychotherapeutin und Autorin des Spiegel-Bestsellers Jeder ist beziehungsfähig. Ich habe ihr ganz unvorsichtig ein paar Zahlen an den Kopf geworfen. Demnach die Zahl der geschlossenen Ehen pro Jahr im vergangenen Jahrzehnt nicht gesunken, sondern gestiegen ist. Und trotzdem, obwohl die Zahl der Ehen steigt, heißt es, die Generation Y, die Generation Y, sei beziehungsunfähig. Wie bitteschön passt das zusammen?
Ja, weil das eine Medium dem anderen nachplappert.
So einfach?
Ja, so einfach ist das. Das hat sich einfach so rumgesprochen, aber das entspricht einfach nicht den Fakten. Und ich habe da auch mal in die aktuelle Studienlage geguckt. Da steht mitnichten, dass wir weniger beziehungsfähig werden. Wir haben einfach eine andere Auffassung von Beziehung gewonnen. Das heißt, vor allen Dingen Frauen haben es überhaupt nicht mehr nötig, in irgendwelchen unterirdischen Versorgungsehen auszuharren, weil sie finanziell wesentlich unabhängiger geworden sind. Unser gesellschaftliches Korsett ist viel lockerer geworden. Das heißt, heutzutage kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Man muss nicht mehr heiraten und eine Familie gründen, um ein anständiges Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Und auch eine Scheidung ist keine Schande mehr. Das heißt, nicht die Beziehungsfähigkeit hat sich verändert, sondern die Art und Weise, wie wir eben Beziehungen leben. Und man darf ja einen Fehler nicht machen. Man darf ja nicht denken, nur weil zwei bis ans Lebensende verheiratet sind, seien sie per se beziehungsfähiger als das Single von nebenan. Mhm. Ja, es gibt ja auch viele Dauerbeziehungen und Ehen mit ausgesprochen beziehungsgestörten Strukturen.
Ja, da wollte ich genau auf das Beispiel zurückkommen meines Kumpels, den ich da genannt habe, der sich von einer Beziehung zur nächsten hangelt. Ist der beziehungsfähiger oder beziehungsunfähiger eigentlich aus Ihrer psychotherapeutischen Praxissicht?
Also aus meiner Sicht hat er ein Problem mit Beziehungen und zwar eins, was viele Menschen mit ihm teilen. Das heißt, in der Zeit der Eroberung kann er sehr verliebt sein und sein sogenanntes Bindungssystem, also der Wunsch, sich binden zu wollen, ist sehr stark und ist die Eroberung abgeschlossen. Das heißt, er hat sein Zielobjekt, sage ich mal, sicher an der Angel. Ist das Bindungssystem beruhigt? Das heißt, okay, also dich habe ich jetzt sicher. Und in dem Moment erwacht sein Autonomiesystem. Das heißt, jetzt bekommt er plötzlich eine unterschwellige Angst, dass ihn die Beziehung ja doch zu sehr einengen könnte, dass er zu viel Kompromisse eingehen könnte und so weiter und so fort. Aber diese Angst ist bei vielen nicht bewusst. Also die spüren nicht, dass sie wirklich Angst haben, dass es ihnen zu eng wird oder dass sie eine ganz starke Verlustangst entwickeln. Sondern bei vielen setzt das ein, was ich in meinen Büchern als den plötzlichen Gefühlstod bezeichne.
Mhm. Da sterben alle Transmitter ab dann sozusagen? Oder?
Ja, diese Liebesgefühle, diese stark verliebten Gefühle sind plötzlich alle weg. Und es setzt der sogenannte Schwächenzoom ein. Das heißt, die Betroffenen fokussieren sich, und das ist kein bewusster, kein absichtlicher Prozess. Das passiert ihnen einfach so. Plötzlich nehmen sie nur noch die Schwächen beim anderen wahr. Mhm. Ja, also plötzlich ist die Frau doch ein bisschen zu dick oder sie ist ein bisschen zu klein oder sie hat ein Doppelkinn oder macht Kaugeräusche. Und dann sind die Betroffenen völlig abgeturnt und überlegen sich, ob das nun wirklich das Wahre sein kann. Mhm. Dahinter stecken halt bestimmte psychologische Mechanismen. Und wenn einem das immer wieder passiert, dann sollte man sich tatsächlich mal mit dem Thema Bindungsangst auseinandersetzen.
Mhm. Ist das etwas, was exklusiv ist für die Generation Y, die Generation Y, oder ist das etwas, was es eigentlich schon seit Jahrzehnten oder möglicherweise Jahrhunderten vielleicht es sogar schon gibt?
Das hat es immer gegeben. Das ist früher nur nicht so aufgeflogen. Und weil gesagt, unsere Beziehungsformen haben sich einfach verändert. Wobei ich dazu auch sagen muss, also viele vergessen einfach, wie es damals in den 1960er Jahren schon hieß, wer zweimal derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Da also wurde ja die Beziehungslosigkeit geradezu zum Kult erhoben. Und das ging damals auch schon ganz ohne Internet. Also gleichwohl haben sich unsere Beziehungsformen etwas verändert. Aber eigentlich werden die Menschen eher beziehungsfähiger als beziehungsunfähiger. Und das hängt damit zusammen, dass Beziehungsfähigkeit etwas ist, was im Elternhaus erworben wird. Und die Bedingungen für Kinder sind insgesamt eher besser geworden. Gleichwohl gibt es nicht wenig Menschen, denen es so geht wie ihr Freund, und die spüren für sich eigentlich auf einer tieferen Ebene oft nicht, dass sie tatsächlich ein Problem mit Bindungsangst haben, sondern sind fest überzeugt, sie hätten einfach noch nicht die oder den richtigen gefunden.
Wenn ich das so höre, dann könnte man auf die Idee kommen, dass so Apps wie Tinder, soziale Netzwerke, die uns vorgaukeln, jeder sei prinzipiell immer verfügbar auf eine Art und Weise für jegliche sexuelle und erotische Spielereien, dass die eigentlich überhaupt gar keinen Einfluss haben auf unsere Art und Weise, wie wir Bindungen eingehen.
Der Einfluss wird völlig überschätzt, weil wir haben alle genetisch bedingt einen ganz, ganz starken Bindungswunsch, ja, und auch den Wunsch nach tatsächlich einer Partnerschaft und nicht nach beliebigen, unzähligen Partnerschaften. Und dieses genetische Programm kann nicht nur durch 10 Jahre Tinder oder durch 30 Jahre Internet einfach gelöscht werden.
Ich habe vorhin schon die Zahlen genannt. Das ist tendenziell aus meiner Sicht jedenfalls, kann ja jeder interpretieren, wie er möchte, aber ich interpretiere die Zahlen so, dass es nicht so einen ganz krassen Rücklauf gibt der Zahlen, der Eheschließungen in Deutschland zumindest. Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielt die Ehe heute als Sicherheitsnetz oder als Institution der Liebe?
Ja, ich denke halt, die Gründe, warum Menschen heiraten, haben sich verändert. Wie gesagt, also früher galt es einfach ein bisschen auch als gesellschaftliche Norm oder auch gesellschaftliche Verpflichtung. Das ist heute viel, viel lockerer geworden. Heute werden eher Ehen eingegangen aus einer größeren Freiwilligkeit. Also wie gesagt, man muss sich nicht mehr binden. Und ich denke schon, dass die Ehe einfach so eine ganz klare Form der Entscheidung ist. Dass man wirklich sagt, okay, ich entscheide mich jetzt für dich und möchte in einem gesunden Maß dafür Verantwortung tragen, dass es dir gut geht und dass es uns beiden gut geht. Also im gesunden Maß. Im gesunden Maß heißt, wir haben beide 50% Verantwortung. Hm. Und dann kann die Ehe einfach auch so ein wirklich beglückendes und sicheres Gefühl der Zugehörigkeit geben. Hm. Ja, dass man sagt, okay, wir gehören jetzt zusammen und das ist mein Mann, das ist meine Frau. Und ich persönlich bin eigentlich auch eine Freundin der Ehe. Ich selbst bin auch gerne verheiratet, auch schon zum zweiten Mal.
Weil es Ihnen so gut gefallen hat, haben Sie es gleich noch ein zweites Mal gemacht.
Ich habe nicht so große Angst vom Scheitern.
Das heißt, in der Hinsicht sehr gut.
Schlimmstenfalls kann ich mich ja wieder scheiden lassen. Aber ich finde es persönlich schön, einfach auch mal eine klare Entscheidung zu treffen. Und ich finde es schöner, von meinem Ehemann zu reden oder zu sagen, das ist mein Mann, als das ist mein Lebensgefährte. Aber es ist eine persönliche Sache von mir. Das
Ich glaube, da sind Sie ja zumindest dem Zeitgeist, da rennen Sie ja nicht hinterher, sondern sind sogar Zeitgeist. Dafür sprechen ja zum Beispiel, dass homosexuelle Paare auch das Institut der Ehe für sich erkämpft haben ja inzwischen. Das ist ja, spricht ja eher für die Ehe als dagegen. Trotzdem, es gibt viele mögliche Formen, wie man eine Partnerschaft eingehen kann, wie man sich binden kann, wie man zusammenleben kann. Aus Ihrer Sicht, sind das der Ehe gleichwertige Konstrukte, was die Sicherheit angeht?
Ich denke, das ist ja individuell völlig verschieden. Für den einen ist Sicherheit, dass er eben nicht heiratet. Also der Gedanke wird in ihm eher Panik auslösen, während für den anderen Sicherheit bedeutet, dass er eben heiratet. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden, dass sie eben einfach nicht heiraten wollen, sondern dass sie diese Lebensform, ja, wir sind Lebenspartner und dadurch quasi, ich glaube, so empfinden die das zumindest oft, freiwilliger zusammen, als die, die irgendwann heiraten. Diese Konstrukte der Sicherheit sind ja unterschiedlich, ne? Also wie gesagt, für den einen wird die Ehe eher Unsicherheit bedeuten oder Ängste auslösen, während sie für den anderen sich anfühlt wie so ein sicherer Hafen.
Heißt das also, man kann auch als Single sicher durchs Leben gehen?
Ja, selbstverständlich. Das hängt ja immer davon ab, wie ich persönlich organisiert bin. Manche Singles, die können eigentlich auch nur Single, weil sie...
Sie scheuen das Risiko mehr als Sie zum Beispiel?
Absolut. Weil sie ein ganz starkes Autonomiemotiv haben, weil sie wirklich unbewusst mit einer festen Beziehung oder gar mit einer Ehe sowas wie Einengung assoziieren, weil sie immer das Gefühl haben, sie würden zu viel Freiheit opfern. Also man kann die Beziehungsprobleme, die Menschen haben, oft in einem Satz formulieren. Ganz viele Menschen, die mit Beziehungen Probleme haben, denken im tiefsten Inneren, entweder ich bin in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch. Und die Lösung des Problems wäre eigentlich, die Haltung dahingehend zu ändern, ich bin in einer Beziehung und ein freier Mensch. Weil die Freiheit ist das, was im Kopf stattfindet. Da muss man sich klarer organisieren und ein paar alte Kindheitsgeschichten auflösen. Und die Freiheit ist nicht etwas, was einem tatsächlich einen Ehepartner oder überhaupt einen Partner rauben kann.
Aber Sie würden nicht so weit gehen zu sagen, dass man erst in der Beziehung zum freien Menschen wird?
Nee, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber man ist nicht wesentlich unfreier, als wenn man alleine ist.
Man ist nicht wesentlich unfreier, als wenn man alleine ist. Mit diesem Satz der Psychotherapeutin Stefanie Stahl lasse ich euch in die wilde Welt der Beziehungen. Nehmt euch in Acht. Es könnte sein, dass ihr Spaß, Sex und möglicherweise auch Sicherheit findet. Und sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Schlager und Deutschlandfunk Nova. Das ist wie Öl und Wasser, würde man meinen. Unvereinbar. Aber, lieber Leute, hört euch mal das hier an.
Der Turmbau zu Babel finde keinen Trost in deinem Schoß. Das ist schon in Ordnung, denn ich liebe dich so. Ich liebe dich so.
Das ist, könnte man sagen, so ein bisschen schlagerartige Musik und zwar auf Deutschlandfunk Nova. Ich traue meinen Ohren kaum, aber tatsächlich ist das von unserer Playlist. Was sagt das jetzt über uns aus? Werden wir etwa alt? Hier entwickeln wir am Ende möglicherweise sogar noch sowas wie schlechten Geschmack. Oder, und das ist wahrscheinlicher, ist das Schlagerelement am Ende nur sowas wie ein Sicherheitsnetz, in das wir uns in Zeiten höchster Verunsicherung reinlegen können, ohne große Anstrengung und Aufregung. Die Frage ist so vertrackt. Ich habe vor der Sendung den Musikwissenschaftler Professor Dr. Martin Lücke angerufen. Er weiß nämlich, ob Menschen Schlager aus Sicherheitsgründen hören und was das überhaupt ist. Schlager.
Das ist gar nicht so einfach zu sagen, was Schlager jetzt im Kern ausmacht, weil es so viel ist. Ich habe einmal die Definition aufgestellt, Schlager ist ein kommerziell erfolgreiches deutschsprachiges Stimmungs- und Unterhaltungslied. Und das sind eigentlich auch schon die ganz wichtigen Dinge. Schlager ist eigentlich eine Musik, die unterhalten soll, egal in welcher Stimmung, die deutschsprachig ist, die eben damit auch für jeden verständlich ist. Und auf der anderen Seite hat sich der Schlager einfach in seiner mittlerweile mehr als 100-jährigen Geschichte auch mehr als einmal gewandelt.
Was suchen denn Menschen im Schlager? Suchen die da musikalische Erweckung, so wie Menschen, die möglicherweise in die Philharmonie gehen? Oder ist es eher so ein laues Heimatgefühl, das sie sich da erhoffen?
Also ich bin mir nicht sicher, ob man im Schlager wirklich Erweckung sucht oder Erweckung suchen kann. Ich glaube schon, dass man die sogenannte klassische Musik, die Hochkultur und die Unterhaltungskultur voneinander unterscheiden kann. Was aber nicht heißt, dass das eine besser ist als das andere. Es ist einfach eine andere Form von Kultur, genauer gesagt eine andere Form von Musik. Und ich suche im Schlager eben Entspannung, Unterhaltung, möglicherweise auch Halt in unterschiedlichen Situationen. Es gibt für jede erdenkliche Situation einen passenden Schlager. Natürlich vor allem für die Liebe, für die erfüllte Liebe, die unerfüllte Liebe, die Trennung, das Wiederzusammenkommen und so weiter und so fort.
Wenn ich mich jetzt dem Schlager aus dem Jahr 2018 oder auch jetzt aus den 10er Jahren, wenn ich mir den anschaue, da ist alles irgendwie so ein bisschen atemlos.
Ja, definitiv. Helene Fischer ist natürlich momentan die Person Nummer 1. Viele versuchen sie bzw. ihren Erfolg seitens der Industrie zu kopieren.
Jetzt haben wir gerade schon Helene Fischer ins Spiel gebracht. Sie ist seit Jahren mega erfolgreich. Sie hat ausverkaufte Tourneen. Es gibt Leute, die hängen sich an sie ran, die kopieren sie sogar 1:1. Dann gibt es andere Stars natürlich auch, die nicht ganz so erfolgreich, aber immer noch ausreichend erfolgreich sind. Gleichzeitig gibt es in der Sphäre der Politik die neue Rechte, die erstarkt. Sehen Sie zwischen diesen beiden Phänomenen einen Zusammenhang?
Interessante Frage, mit der ich mich ganz offen gesagt noch gar nicht so intensiv beschäftigt habe. Ich hoffe eigentlich nicht, gehe ich ganz offen zu, was nicht heißen soll, dass Schlager nicht auch politisch sein kann. Es gibt dafür Beispiele. Es gibt Schlagerkünstler, die sich eindeutig politisch in eine Richtung haben drängen lassen oder auch gesetzt haben. Das ist bei den aktuellen Schlagerkünstlern eigentlich nicht der Fall. Es gab immer wieder die Sache, Helene Fischer soll auch mal etwas zur Politik sagen. Es war der Echo-Skandal vor einigen Monaten. Auch da hat Helene Fischer nichts gesagt. Das ist auf der einen Seite ihr gutes Recht. Das gehört zu ihrem Image dazu. Sie will es einfach nicht. Sie will einfach nur als Künstlerin, vielleicht als Kunstfigur wahrgenommen werden, und dementsprechend muss es da nicht unbedingt einen Zusammenhang geben.
Ist das ein sicheres Fahrwasser, in dem man sich bewegt, wenn man Schlager macht?
Mal ja, mal nein. Momentan ja, vor 10 Jahren definitiv nein. Also da gibt es einfach immer wieder Wellenbewegungen, auch dieser momentane Schlagerboom, den ich in ganz, ganz, ganz dicken Anführungszeichen setzen möchte, denn es ist auch oftmals ein medial getriebener Schlagerboom, kann auch möglicherweise in 5 bis 10 Jahren wieder komplett abgeebbt sein.
Aber gerade das Hörbeispiel von vorhin hat ja doch durchaus gezeigt, dass auch Schlager sich in den Pop, den wir hier bei Deutschlandfunk Nova spielen, ja durchaus auch, ich sag mal, reinfrisst auf eine Weise oder die Leute aus dem Pop da gewisse Formen übernehmen.
Absolut. Und eigentlich müsste man ganz kritisch fragen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Schlager und einem Popsong?
Sagen Sie es uns.
Ich sehe da gar nicht so viele Unterschiede, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Ursprungsdefinition: Schlager ist ein kommerziell erfolgreiches deutschsprachiges Stimmungs- und Unterhaltungslied. Dann ist zumindest deutschsprachiger Pop auch passend für diese Definition.
Und warum finden wir das am Ende dann so gut? Warum können wir sagen, wir hören Pop, aber wir hören nicht so gerne Schlager, und das ist dann am Ende doch beides irgendwie dasselbe?
Es ist ganz viel Marketing und ganz viel Klischee, also auch Marketing einer Industrie. Der Schlagerbegriff hat sich gewandelt. In den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren war alles Schlager und das haben Generationen miteinander gehört. Mit dem Aufkommen der angloamerikanischen Rock- und Popmusik hat sich das natürlich gewandelt. Die Jugend hat sich eher dieser neueren, damals wirklich deutlich frischeren Musik zugewandt, und die etwas ältere Generation ist beim Schlager geblieben. Dadurch kam eben auch dann spätestens ab den 60ern dann verschmäht in den 70ern, 80er Jahren eben auch das Klischee auf, naja, Schlager ist ja eine Musik für die Alten, für die ältere Generation, die einfach nicht mehr mitkommen, und die englischsprachige Musik ist was für die Jungen und so weiter. Das hat sich aber eben mittlerweile mehr und mehr wieder aufgelöst, und deswegen ist der Schlager jetzt auch in einer jüngeren Generation erfolgreich.
Martin Lücke, bekannt geworden als Professor Schlager, weil er sich nämlich wissenschaftlich der Frage gewidmet hat, was ist Schlager und wieso ist er so populär? Die Antwort in kurz, weil sich die Leute darin wiederfinden, und das auch noch leicht verständlich auf Deutsch.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Mein Vater hat immer mit einem besonders bescheuerten Spruch geglänzt. Er sagte: Wer nichts wird, wird Wirt, und wer gar nichts wird, wird Volkswirt. Und dreimal dürft ihr raten, was mein lieber Vater wurde. Richtig, er wurde Volkswirt. Solche vermeintlichen Sicherheiten gab es vielleicht früher noch, als er jung war. Heute können sogar Leute mit Medizinstudium Journalisten werden, oder Juristen landen als Projektmanager bei einem Startup, das Windelpakete zusammenstellt, oder alles scheint möglich in der Jobwelt 2018. Und deswegen ist bei Studierenden die Unsicherheit auch ziemlich groß, wo der Weg sie mal hinführen soll. Ihnen hilft dann zum Beispiel Pia Engelhardt vom Professional Center der Uni Köln. Zu ihr kommen Studierende auf dem Weg ins Berufsleben.
Ich starte meist immer mit einem kurzen Schwung durch den Lebenslauf, weil die Studierenden schicken mir, bevor sie zu mir in die, ich sag mal, Karriereberatung kommen, ihren Lebenslauf, damit ich schon mal einen Einblick habe, wo stehen sie gerade. Und dann lasse ich sie nochmal persönlich erzählen, wo sie sich gerade selber sehen, weil sie meist in Situationen der Veränderung zu mir kommen. Vom Studium in den Beruf oder nach dem Bachelor in den Master oder auch, wenn sie sagen, ah, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das das Richtige ist, was ich studiere. Da kommen auch Studierende, die sagen, ah, habe ich denn jetzt überhaupt mit meinem Studium Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt? Und dann muss man natürlich abwägen und je nach Studiengang auch mal die Absolventenzahlen anschauen gemeinsam, um dann zu entscheiden, ja, wie wichtig ist mir denn Sicherheit? Oder geht es tatsächlich erstmal darum, bei einem Philosophiestudent, der jetzt noch keine konkrete Berufsaussicht hat, zu schauen, okay, wie kann ich das dann denn noch in eine Richtung der Berufsfähigkeit verändern, beispielsweise durch Praktika während des Studiums. Mhm. Aber das gibt es auch, das war nur ein Beispiel, das gibt es in diversen anderen Berufen, beispielsweise wenn es gibt auch BWL-Studenten, die nicht wissen, oh, ich glaube, ich habe jetzt total das Falsche studiert und dann sage ich, okay, es gibt auch Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, also was liegt mir denn in dem Fach oder wie sind auch die Aussichten nach dem Studium, beispielsweise dann in Richtung Marketing etc. zu gehen.
Kannst du da eine Veränderung in den vergangenen Jahren feststellen, dass zum Beispiel, nehmen wir die Philosophiestudierenden, dass die irgendwie selbstbewusster geworden sind oder mehr darauf vertrauen, dass das schon alles irgendwie gehen wird, weil es eben mehr Möglichkeiten gibt? Oder sind die im Gegenteil eher unsicherer geworden, weil dann doch wieder viele im Taxi landen? Ich übertreibe jetzt.
Es ist so, grundsätzlich kann man sagen, dass bei einer 3% Arbeitslosenquote von Uni-Absolventen die Angst nicht so groß sein sollte. Das ist nun mal so, 3% ist nicht wirklich viel. Nee. Das ist jetzt runtergebrochen auf alle Studiengänge, ja, oder auf alle Absolventen. Man kann sagen, dass ein Studium vor Arbeitslosigkeit schützt, selbstverständlich. Und dementsprechend sind die Studiengänge, die derjenige oder diejenige einschlägt, auch oftmals interessengeleitet. Mhm. Also ich komme von der Schule und mich interessiert das Fach Politikwissenschaften erstmal. Viele setzen sich dann erstmal nicht mit dem Arbeitsmarkt auseinander, sondern haben eine gewisse Vorstellung, okay, da und da möchte ich hin. Aber jetzt studiere ich erstmal und dazwischen kann auch noch sehr viel passieren.
Ich erinnere mich, dass ich, als ich in der Schule war, auf dem Gymnasium hatte ich eine Lehrerin, die hat uns immer wahnsinnig gepusht, hat immer gesagt, ihr dürft nicht nachlassen, ihr müsst euch alle möglichen Skills draufpacken, sonst werdet ihr irgendwann überholt. Das Ergebnis war, dass ich ins Studium gegangen bin mit sehr viel Bammel, ob das denn überhaupt was wird mit dem Job. Wie gehen Studierende jetzt im Jahr 2018 denn mit den vielen, vielen Möglichkeiten, auch den vielen, vielen Studiengängen und Abschlüssen um, die es so gibt, die ja gleichzeitig auch so eine Unsicherheit auf eine Weise vermitteln können?
Es gibt natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten. Es gibt sehr viele neue Studiengänge. Gerade in den letzten 10 bis 15 Jahren haben sich wahnsinnig viele Studiengänge, auch Institute, weiterentwickelt. Aber entsprechend mehr Beratungsangebote gibt es natürlich auch. Also von der Studienberatung bis über Studienzweiflerberatung, über Alternativen, beispielsweise Kooperationen mit der IHK. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte vielleicht doch nicht studieren, sondern doch eine Ausbildung machen, dann kann ich mich direkt von der Universität an den zuständigen Berater bei der IHK wenden und dort weitere Informationen bekommen. Also ich sage, das Beratungsnetzwerk nimmt zu. Es gibt auch mehr Leute, die in der Beratung ausgebildet und im Coaching auch ausgebildet sind, die dann im Zweifelsfall helfen können. Mhm. Das erleichtert natürlich, eine Orientierung zu geben. Deshalb sage ich immer, es ist eine Orientierungsberatung, die wir machen.
Wenn ihr merkt, da ist jemand, die oder der ganz großen Bammel hat vor der Zukunft. Könnt ihr dann auch den Weg Richtung einer psychologischen Unterstützung weisen oder ist bei euch Schluss und ihr macht nur karrierebezogene Sachen? Oder gehört das möglicherweise sogar notwendigerweise dazu?
Also wir verweisen, wenn wir wirklich merken, da leidet jemand unter richtigen Angstzuständen oder beispielsweise an einer Depression, weil er einfach nicht rauskommt aus dieser Angst, gerne an die Studentenwerke, die immer psychologische Betreuung haben. Ansonsten ist es an den Universitäten sehr unterschiedlich gehandhabt, aber wir sind darauf aus, den Ratsuchenden dort unterzubringen, wo ihm geholfen wird. Und nicht auf Teufel komm raus, eine Lösung sofort zu finden, sondern ihm Wege zu weisen, wo er Hilfe bekommen kann.
Was würdest du sagen, quer durch alle Fachrichtungen, die du betreust, was ist das ultimative Ziel bei der Berufs- und Karrierewahl?
Übergreifend steht doch eine Selbstverwirklichung in Form von über das Studium hinaus an sehr großer Stelle. Also die Dinge, die ich beispielsweise, wenn ich mit 17 Abitur gemacht habe und dann direkt im Druck war, ich muss jetzt an die Uni direkt gehen, ist es so, dass die Studierenden sich zwischenzeitlich noch selbst verwirklichen wollen, sei es in Form von einem Auslandsaufenthalt, von einem Auslandspraktikum oder wirklich mal reinschnuppern, vielleicht noch ein Trainee-Programm dazwischen schieben, zwischen Bachelor und Master oder auch privaten Interessen verstärkt wieder nachzugehen. Also natürlich diesen Druck dann irgendwie zu kompensieren, schnell, schnell fertig werden, weil wenn du fertig bist mit 20 mit deinem Bachelorstudium und mit 22 mit dem Masterstudium und du weißt, dass du noch 45 Jahre arbeiten musst, dann sieht die Sache doch schon ein bisschen entspannter aus.
Du selbst bist ja angestellt bei der Uni Köln. Was tut denn dein Arbeitgeber zum Beispiel dafür, um dir und deinen Kolleginnen Sicherheit zu vermitteln?
Naja, eine wertschätzende Haltung beispielsweise im Sinne von, wir bieten euch Weiterbildung an, ihr könnt euch beruflich wie auch privat weiterentwickeln. Also da gibt es diverse Stellen, die wirklich ein tolles Angebot haben an persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung.
Und was kannst du aus anderen Bereichen, über die du informierst, sagen, was Arbeitgeber an Sicherheit suggerierenden oder auch vielleicht Sicherheit tatsächlich garantierenden Maßnahmen es so gibt im Job?
Ja, also es gibt schon...
Außer Geld jetzt, ne? Also klar, ja. Wenn man irgendwie 15.000 Euro im Monat versprochen bekommt, das gibt möglicherweise eine gewisse Sicherheit.
Es geht schon in Richtung Work-Life-Balance, dass viele Unternehmen mittlerweile sagen, okay, wir wollen die Leute jetzt nicht mit einem 8-Stunden-Tag jeden Tag an den Bürosessel binden, sondern wir wollen auch, dass sie ihr Leben hier haben. Also ein ganz krasses Beispiel dafür ist ein großer Computerkonzern und der macht eben Leben auf dem Unternehmenscampus, sage ich mal. Wenn es dort Fitnessstudios gibt, es gibt die Möglichkeit sogar dort zu wohnen, es gibt Restaurants, es gibt Kinos, das ist natürlich eine ganz krasse Seite, die wird in Deutschland so erst noch kommen. Aber tatsächlich geht es meiner Meinung nach dahin, dass der Arbeitgeber versucht, durch angenehme Angebote die Arbeit ein Stück weit schöner zu gestalten. Oder das Surrounding.
Das klingt so ein bisschen nach dem Film, den ich vor ein paar Tagen geguckt habe, The Circle, was du da gerade ansprichst. Also die Tech-Companies aus dem Silicon Valley, die so ein Ökosystem da aufbauen. Wie wichtig ist denn in so einem Zusammenhang ein unbefristeter Arbeitsvertrag? Ist das noch wichtig oder sagen die Leute, die zu dir kommen, auch brauche ich gar nicht, mir reichen 2 Jahre und dann?
Ich glaube tatsächlich, das ist stark abhängig davon, in welcher Lebensphase du dich gerade bewegst. Also ich habe viele Studierenden, denen das erstmal nicht wichtig ist, weil die wissen, okay, nach 2-3 Jahren möchte ich mich sowieso erstmal weiterentwickeln. Also ich stelle fest, dass wahnsinnig viele Absolventen Lust darauf haben, in Startups zu arbeiten. Alleine um so ein bisschen dieses Startup-Gefühl mitzubekommen, ey, wir können was machen und auch dieses, ich muss jetzt nicht perfekt sein, wenn ich in einen Job komme, weil ich habe jetzt auch einfach nur studiert und sehr viel Theorie gelernt. Aber Praxis zu erleben und die gemeinsam mit anderen jungen Leuten umzusetzen, dafür ist es dann auch erstmal okay, 2 Jahre Training on the Job zu machen.
Wenn du aber mit Arbeitgebern sprichst, was forderst du von denen ein, damit du den Leuten, die zu dir kommen, dann auch sagen kannst, alles wird gut? Also wenn du da an die einen Rat loswerden darfst, an die Arbeitgeber, was sie den jungen Leuten versprechen können.
Das, was ich immer den Arbeitgebern wieder sage, ist, die Absolventen dürfen keine Angst vor Bewerbungs-Assessment-Centern beispielsweise haben. Ja? Also die kommen teilweise zu mir in die Beratung und fragen mich, oh Gott, was kommt denn da auf mich zu und kann ich mich überhaupt durchsetzen und was wollen diese Recruiter von mir? Ja? Die denken dann, okay, sie wollen ihnen irgendwas Böses und nehmen sie richtig in die Mangel. Aber tatsächlich geht es ja in einem Bewerbungsprozess nur darum, den anderen kennenzulernen und zu sehen, okay, könnte der oder diejenige tatsächlich in unser Unternehmen passen? Und da die Sensibilität für zu schaffen, sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Absolventenseite, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man gegenseitig zeigen kann.
Sagt Pia Engelhardt, Karriereberaterin an der Uni Köln. Hilft Studierenden in der Phase zwischen Abschluss und erstem Job, die Unsicherheit so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Aber auch Arbeitgeber können ganz gut was tun, um künftigen Angestellten Sicherheit zu geben.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Viele denken und fühlen sich ja unsicher, egal ob in der Liebe, im Job oder auch politisch. Aber für die Absicherung dieses Unsicherheitsgefühls gibt es ja ein paar Tools. Versicherungen nennt man die. Ich habe vorhin noch mal in meinen Ordner nachgesehen, welche Versicherung ich so habe. Da sind drin Krankenversicherungsunterlagen, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, alles logisch, ne? Gehört ja dazu. Dann gibt es noch Haftpflicht, Kfz-Versicherung, Unfallversicherung für den Sport und wenn jemand in meine Bude einbricht, habe ich auch noch eine Hausratversicherung. Es ist eine Menge, zugegeben, aber es geht ja auch um eine Menge, würde ich jetzt mal denken. Oder könnte ich mir ein paar von diesen Versicherungen sparen. Darüber habe ich mit unserem Versicherungsexperten aus der Wirtschaftsredaktion gesprochen, Stefan Römermann. Und der erklärt uns erstmal, was ist eigentlich eine Versicherung?
Ich habe da tatsächlich erstmal nachgeschaut. Gablers Wirtschaftslexikon klärt auf, eine Versicherung ist eine Gemeinschaft gleichartiger Gefährdeter mit selbstständigen Rechtsansprüchen auf wechselseitiger Bedarfsdeckung. Alles
Ui,
klar?
Ja, ja, sicher.
Also, auf gut Deutsch könnte man sagen, möglichst viele Menschen tun sich zusammen, zahlen gemeinsam in einen großen Topf Geld ein und wenn dann der Notfall eintritt, beispielsweise bei einer Unfallversicherung, wenn jemand einen Unfall hat oder bei einer Brandschutzversicherung, wenn jemand irgendwie, ja, Wohnung brennt ab, dann tritt diese Versicherung ein. Das heißt, es wird Geld aus diesem großen gemeinsamen Topf genommen und der Betroffene wird dann damit entschädigt. Mhm. Klingt ziemlich idealistisch, ist aber tatsächlich das Grundprinzip von Versicherungen. Und man kann das am besten sehen bei so Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit. Bei den großen Versicherungskonzernen, da läuft die Rechnung noch ein bisschen anders, weil die wollen natürlich auch Gewinn machen, aber grundsätzlich gilt auch da, da werden große Gruppen gebildet, die zahlen gemeinsam in einen Topf ein und dann wird im Ernstfall aus diesem Topf bezahlt.
Im Kern ein gutes Prinzip, welche dieser Versicherungen sind denn Pflicht, welche muss ich unbedingt haben, weil ich sonst ein richtiges Problem bekomme?
Das sind tatsächlich erstaunlich wenige, die wirklich Pflicht sind, also die vorgeschrieben sind. Man könnte meinen, so eine Haftpflichtversicherung, da ist ja Pflicht schon im Namen, aber das ist, zumindest wenn man jetzt über die Privathaftpflichtversicherung redet, ist die nicht vorgeschrieben. Die ist zwar extrem sinnvoll, aber die ist nicht fest vorgeschrieben. Was anderes gilt für die Kfz-Versicherung, die du schon genannt hast, da gilt tatsächlich, die ist eine Pflicht für jeden, der ein Auto hat. In manchen Bundesländern gibt es dann auch noch so die Tierhaftpflichtversicherung, die für Hundehalter vorgeschrieben ist. Und dann gibt es natürlich noch eben die Sozialversicherung. Da muss auch jeder von uns einzahlen, der Arbeitnehmer ist zumindest.
Also Kranken- und Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung.
Rentenversicherung, genau. Rente.
Unser Thema heute bei Ab 21 ist ja das große Thema Sicherheit. Nicht nur, wie kann man sicher durch eine Beziehung durchkommen, sondern wie kann man überhaupt sicher durchs Leben kommen. Wir haben schon über die Haftpflicht gesprochen. Warum trägt die zum Sicherheitsgefühl und zur Sicherheit bei?
Ja, die deckt tatsächlich ziemlich viele Risiken ab, die ich als ganz normaler Bürger einfach habe. Also wenn ich beispielsweise als Fußgänger einen Unfall verursache, da denke ich mir jetzt ja nicht viel bei, da kann ja nicht viel Schlimmes passieren, kann aber eben doch. Wenn jetzt ein Fahrradfahrer stürzt, sich vielleicht irgendwie am Kopf was holt, in die Reha muss und vielleicht für Monate, vielleicht Jahre nicht richtig arbeiten kann, dann kann da ein Schaden ganz schnell in die Millionen gehen. Und da greift eben die Haftpflichtversicherung. Und da sagen wirklich auch alle Experten, die ist absolut sinnvoll und empfehlenswert, auch wenn sie nicht wirklich Pflicht ist.
Mhm. Aber sie ist ja auch sehr günstig. Deswegen
die ist auch sehr günstig,
also genau. Meine kostet, glaube ich, so 90 Euro etwa im Jahr. Das genau. Kann man schon mal machen.
Das kann man mal machen und sollte man auch auf jeden Fall machen. Allerdings muss auch nicht jeder unbedingt für sich selbst einen Vertrag abschließen. Viele Leute sind halt auch über ihren Partner abgesichert oder über die Eltern. Und da sollte man einfach nochmal gucken, ist man vielleicht schon anderweitig abgesichert, dann kann man die eigene vielleicht auch kündigen.
Hm, ich habe ja schon ungefähr aufgelistet, was ich für ein Sicherheitsbedürfnis habe. Indem ich
offenbar ein ziemlich großes.
Naja, gelernt ist gelernt. Was gibt es denn, was sinnvoll ist neben der Haftpflichtversicherung?
Ja, das andere, was wirklich unbedingt empfehlenswert ist, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung oder wenn man die nicht bekommen kann, das hängt so ein bisschen von Vorerkrankungen ab, dann eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Denn man muss sagen, so diese gesetzliche Rente bei Berufsunfähigkeit, die ist wirklich extrem mager und diese reicht wirklich in den seltensten Fällen aus. Da sollte man sich wirklich anderweitig absichern, wenn man halt selber von seiner Arbeit lebt.
Gibt es denn Versicherungen, die, sage ich mal, irreführend sind, wo das Wort Versicherung zwar vorkommt, aber eigentlich nichts bringt im Versicherungsfall?
Naja, es gibt auf der einen Seite natürlich relativ strenge Gesetze in Deutschland. Wir haben dieses Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Werbeversprechen müssen schon eingehalten werden. Aber, ich meine, wenn eine Versicherung sagt, ich leiste das und das und das steht jetzt in meinem Vertrag, in meiner Versicherungspolice drin, dann müssen die das auch bezahlen. Aber der Teufel steckt da natürlich im Detail oder, man muss dann sagen, im Kleingedruckten drin. Und da verstecken dann doch manche Versicherungen Regelungen, die dann doch dafür sorgen, dass sie dann doch nicht immer bezahlen müssen. Zum Beispiel? Oder dass eine typische Beispiel ist beispielsweise bei der Reisegepäckversicherung. Die braucht man eigentlich auch nicht unbedingt, weil die in vielen Fällen über die Hausratversicherung ist das Gepäck abgedeckt oder die Airline muss zahlen. Und auf der anderen Seite ist dann aber auch häufig die Zahlung ausgeschlossen, wenn ich das Gepäck unbeaufsichtigt gelassen habe. Und da gibt es dann schon Gerichtsurteile, die dann sagen, wenn ich den Koffer nicht die ganze Zeit in der Hand gehabt habe, sondern einfach mal kurz abgestellt habe, dann ist das schon grob fahrlässig. Und da mogeln sich dann die Versicherungen dann auch mal raus.
Mogel, Mogel. Heißt also für euch leider wirklich das kleingedruckte Lesen. Nervt ein bisschen, aber sorgt Unsicherheiten eben vor. Sicherheit, ein schönes Gefühl, dem aber die so vermeintlich unsichere Welt gegenübersteht, Fakten und Statistiken zum Trotz.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Zürich. Kakerlaken treiben die kanadische Schauspielerin Evangeline Lilly keineswegs kreischend in die Flucht. Sie fange die Tierchen mit bloßen Händen, sagte die 38-Jährige der Schweizer Boulevardzeitung Blick vor Montag. Damit habe sie sogar ihren Freund, den Schauspieler Norman Carly, in ihren Bann gezogen. Beim ersten Date ist eine riesige Kakerlake durch meine Küche gerannt. Ich habe sie von Hand eingefangen und vor die Tür gesetzt. Er hat große Augen gemacht. Eine solche Frau hatte er noch nie getroffen, berichtete Lilly. Sie spielt in dem Film Ant-Man and the Wasp eine Wespe. In dem Kostüm fühle sie sich sexy und stark, sagte sie.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.